HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
He's being kept in isolation 23 hours a day and kept on tranquilizers. He doesn't really know what's going on half.
Ich bin bei der Polizei, aber ich möchte den Assange gar nicht anzeigen. Ich möchte nur, dass der einen HIV-Test macht. Aber die Polizei will den in die Finger kriegen.
Julian Assange hat sich körperlich sehr stark verändert. Er hat gelitten unter 9 Monaten Isolationshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis in London in Belmarsh.
Wir können nicht tatenlos zusehen, dass ein Mensch keine Wertschätzung bekommt für das, was er gemacht hat.
Extreme Stresszustände, extreme Angstzustände auch, kamen alle zum Schluss, dass er die typischen Anzeichen psychologischer Folter zeigt.
Aber was einen Journalisten ausmacht, ist eine komplexe Frage in Zeiten des Internets. Für mich ist er kein Held.
Julian Assange hat Kriegsverbrechen enthüllt, Kriegsverbrechen US-amerikanischer Truppen im Irak und in Afghanistan. Aber weil er dazu geheime Dokumente veröffentlicht hat auf seiner Internetplattform WikiLeaks, gilt er in den Augen der US-Behörden selbst als Verbrecher. Flucht und ein fast 7-jähriges Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London haben Assange nicht retten können. Und seit die Botschaft ihm auf Geheiß der ecuadorianischen Regierung nicht mehr beherbergt, sitzt Assange in britischer Haft und wartet auf seine Auslieferung in die USA. In knapp 2 Wochen soll das Auslieferungsverfahren beginnen und viele seiner Unterstützer befürchten, dass Assange weder gesundheitlich noch juristisch in der Lage sein wird, sich angemessen zu verteidigen. Er werde in Isolationshaft gehalten, was ihn psychisch und physisch extrem belaste und obendrein den notwendigen Kontakt mit seinen Anwälten erschwere. Lasst Assange frei, damit er sich auf seine Verteidigung vorbereiten kann, fordern in Deutschland unter anderem Politiker verschiedener Parteien. Und Assange kann Unterstützung gebrauchen, denn seine Gegner waren und sind die mächtigen Behörden mehrerer Staaten. Die US-Behörden, die ihn haben wollen, die britischen Behörden, die ihn gefangen halten und die schwedischen Behörden, die ein Verfahren gegen ihn wegen eines Sexualdelikts zwar eingestellt haben, deren Ermittlungen aber vielen Beobachtern als höchst fragwürdig erscheinen. Wenn Staaten zu Tätern werden, der Fall Assange, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn dort, wo Julian Assange in Haft sitzt. Unser Großbritannien-Korrespondent Thomas Spickhofen nimmt uns mit, jedenfalls bis an das Eingangstor.
Der Name klingt erhaben. Her Majesty's Prison Belmarsh, das Gefängnis ihrer Majestät in Belmarsh. Aber das Innenleben ist alles andere als erhaben. Belmarsh ist ein Gefängnis für bis zu 900 Häftlinge, einschließlich eines sogenannten Kategorie-A-Bereiches. Das ist der Hochsicherheitsbereich, sozusagen ein Gefängnis im Gefängnis. In den Kategorien B bis D sitzen, wenn man so will, die normalen Häftlinge, meistens verurteilt vom nahegelegenen lokalen Gerichtshof in Woolwich. Die Insassen von Kategorie A aber kommen aus dem ganzen Land und gelten als hohe Gefahr für die Öffentlichkeit oder die nationale Sicherheit, wenn sie ausbrechen. Mord, Vergewaltigung, Entführung, schwerer Raub, Terrorismus, das sind einige der Verbrechen, für die man hier in Kategorie A einsetzen kann. Unter Berufung auf einen Gesetzesartikel zur Bekämpfung von Terrorismus kann man hier auch auf Verdacht hin festgehalten werden. Manche nennen Belmarsh deshalb das britische Guantanamo. Das Gefängnis ist mit speziellen Vorkehrungen für die Haft von Terroristen ausgestattet. Sogar ein bombensicherer Tunnel zum Gericht in Woolwich gehört dazu. Julian Assange geht es nicht gut hier, sagt Joe Corey, der Sprecher des WikiLeaks-Gründers in London. Er werde 23 Stunden des Tages in Isolation gehalten, bekomme Beruhigungsmittel, die Hälfte der Zeit wisse er nicht, was passiert.
He's being kept in isolation 23 hours a day and kept on tranquilizers. He doesn't really know what's going on half the time.
Seit April vergangenen Jahres sitzt Julian Assange in Belmarsh. Im November forderten mehr als 60 Ärzte aus aller Welt in einem offenen Brief an die britische Regierung, den 48-Jährigen in eine Klinik zu verlegen, in der er von Spezialisten behandelt werden kann. Der Häftling brauche dringend medizinische Unterstützung für seine physische und seine psychische Gesundheit, heißt es in dem Brief, andernfalls sei es möglich, dass er im Gefängnis sterbe. Die Ärzte sprechen von grauenhaften Berichten von Augenzeugen. Sie stützen sich dabei auf einen Auftritt von Assange im Herbst vor einem Gericht in London sowie auf den Bericht eines UN-Beauftragten, der im Mai vergangenen Jahres Assange in der Haftanstalt besucht hat. Das Gefängnis in Belmarsh ist vergleichsweise modern. Vor knapp 30 Jahren wurde es erst eröffnet, als erste neue Haftanstalt für Männer seit mehr als 100 Jahren. 40% der Zellen sind Einzelzellen, 60% sind mit mehreren Häftlingen belegt.
Soweit unser Großbritannien-Korrespondent Thomas Spickhofen über das Gefängnis von Belmarsh, wo seit Monaten Julian Assange, der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, gefangen gehalten wird, bis die britische Justiz über den Auslieferungsantrag der US-Behörden entscheidet. Der UN-Berichterstatter, den Thomas Spickhofen erwähnt und der Assange im Mai vergangenen Jahres in der Haft besucht hat, ist Professor Nils Melzer, Professor für Völkerrecht an der Universität Glasgow und seit 2016 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zum Thema Folter. Seine Aufgabe ist es, Foltervorwürfen nachzugehen und wenn er diese Vorwürfe bestätigt findet, öffentlich darauf aufmerksam zu machen. Guten Abend, Herr Professor Melzer.
Guten Abend.
Als Sie Julian Assange im Mai letzten Jahres in der Haft besucht haben, gemeinsam mit zwei Ärzten, welchen Eindruck hat er da auf Sie gemacht?
Ja, also ich muss zugeben, ich wollte mich ja ursprünglich auf den Fall gar nicht erst einlassen. Ich war zwar unter demselben Eindruck wie, ich denke, die breite Öffentlichkeit, da mit diesen Vergewaltiger und Hacker und Spion und so weiter, der möchte mich nur manipulieren. Ich wollte aber ganz sicher sein, dass ich eine objektive Basis habe für meine Befunde und habe dann zwei sehr erfahrene medizinische Experten mitgenommen, also die sich seit Jahrzehnten mit Folteropfern befassen, einen Psychiater, einen Forensiker, und die haben dann Herrn Assange separat voneinander untersucht und ich habe den dann auch natürlich noch bilateral getroffen. Und mich hat das sofort an politische Häftlinge erinnert, die ich im Nahen Osten und Balkan und anderen Regionen besucht habe, das so Intellektuelle in Isolationshaft, die dann anfangen, psychische Symptome zu zeigen, wie also extreme Stresszustände, extreme permanente Angstzustände. Man muss sich vorstellen, das ist so ein bisschen vielleicht für einen Normalbürger so ein bisschen das Mobbing, nicht? Das Mobbing ist so ein Kontext, den man sich vorstellen kann, dem man ausgesetzt werden kann und der ja sehr schwere psychische Leiden auslösen kann, sogar Leute zum Selbstmord treiben kann. Also wenn man isoliert wird, wenn man ständigen Drohungen und Willkür ausgesetzt wird, Demütigungen und sich nicht mehr zurückziehen kann, wenn man ständig beobachtet wird dann und abgehört wird und so weiter, dann destabilisiert das die menschliche Psyche sehr stark und kann also ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen auslösen. Ich denke, in dieser Region müsste man Assange jetzt ansiedeln, also diese Art von kollektiven eigentlich Handlungen, nicht, die ungerechtfertigt sind, auch auf der rechtsstaatlichen Basis.
Als Sie diese Beobachtungen gemacht haben, Herr Professor Melzer, war Assange erst seit ein paar Wochen im Gefängnis von Belmarsh. Er hatte allerdings einen fast 7 Jahre langen Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft in London hinter sich, die er während dieser ganzen Zeit nicht verlassen hat, weil er dann sofort von den britischen Behörden festgenommen worden wäre. Wie genau haben denn die Ärzte, in deren Begleitung Sie Julian Assange besucht haben, die Ursachen feststellen können für die Verfassung, in der Sie ihn angetroffen haben?
Das ist natürlich ganz klar, dass solche Symptome nicht innerhalb 3 Wochen entstehen. Also das war ganz, ganz klar nicht die Konsequenz der britischen Haftbedingungen damals, sondern das war die Konsequenz der Umstände, denen er halt in der ecuadorianischen Botschaft ausgesetzt war. Jetzt in seinem Fall war es relativ einfach, diese Ursachen zu identifizieren, weil er ja gerade so lange immer im gleichen Raum sozusagen sogar eingeschlossen war und nur ganz wenigen Einflüssen ausgesetzt war. Und da konnte man natürlich dann schon relativ mit hoher Sicherheit die Ursachen dann identifizieren, der ständigen Willkür, das Damoklesschwert seiner Auslieferung an die USA, die ständigen Demütigungen und so weiter. Das hat natürlich schon dann einen starken Eindruck und Konsequenzen hinterlassen.
Aber den größeren Anteil an seiner Verfassung, physischen und psychischen Verfassung, hat dann doch dieser Aufenthalt in der Botschaft gehabt über diese 7 Jahre hinweg.
Damals natürlich ganz sicher. Das war ja nur 3-4 Wochen nach seiner Festnahme. Seither ist natürlich dazugekommen, dass sich sein Gesundheitszustand sogar massiv verschlechtert hat in britischer Haft. Das hat mich dann doch schockiert. Ich ging eigentlich davon aus, ja gut, jetzt ist er wenigstens in britischer Haft, jetzt wird er da korrekt behandelt. Das war leider nicht so. Er ist den größten Teil seiner, das ist jetzt mehr als 9 Monate in der Haft, dort hat er in praktische Isolation verbracht, 22 bis 23 Stunden ohne Kontakt zu Mitmenschen und auch in dieser verbleibenden Stunde dann keinen Zugang mehr zu anderen Häftlingen. Also am Anfang, als ich ihn besucht hatte, hat er das noch, aber dann 10 Tage später wurde er in die Krankenabteilung verlegt und dort dann auch sehr bald isoliert. Hatte keinen Zugang zu seinen amerikanischen Anwälten seit seiner Verhaftung offenbar und zu seinen britischen Anwälten nur so beschränkten Zugang, dass er nicht mal seine Verteidigung vorbereiten konnte. Und das sind dann doch sehr ernste Mängel.
Assanges Entscheidung 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London um Asyl zu bitten, hatte ja nicht nur mit dem Interesse der US-Behörden an ihm zu tun, sondern auch mit einem Ermittlungsverfahren der schwedischen Behörden. Gegenstand dieses Verfahrens war nicht seine Tätigkeit für WikiLeaks, sondern der Vorwurf lautete, dass Assange zwei Frauen zu ungestütztem Geschlechtsverkehr gezwungen habe. Dieses Verfahren ist Ende letzten Jahres eingestellt worden und Sie, Herr Professor Melzer, vertreten die Ansicht, dass die schwedischen Behörden in diesem ganzen Verfahren aus rein politischen Motiven gehandelt hätten. Und zwar, um den US-Behörden einen Gefallen zu tun. Woran machen Sie das fest?
Ja, das sind natürlich schwere Vorwürfe und ich muss auch sagen, ich habe lange gezögert, zu diesem Schluss zu kommen. Ich konnte das selber nicht glauben. Jetzt ist es so, ich spreche aus familiären Gründen Schwedisch, also ich konnte mich mit den Originaldokumenten befassen, auseinandersetzen und die wirklich im Originalton sozusagen lesen. Und ich habe dann schon gestaunt, was die Version, die Behörden von Anfang an vertreten haben, also vom ersten Tag an, nachdem diese Frauen auf der Polizeistation aufgekreuzt waren, haben sehr wenig damit zu tun, was die Frauen eigentlich gesagt haben. Und das hat mich dann schon schockiert. Also zu sehen, dass, also das schlagendste Beispiel ist natürlich, dass die Frau, die vergewaltigt worden sein soll, gemäß den Behörden, die hat aus dem Polizeiverhör eine Textnachricht, also eine SMS an eine Freundin geschrieben und gesagt, also ich bin bei der Polizei, ich möchte eigentlich den Assange nur dazu bringen, einen HIV-Test zu machen, weil sie fürchtete sich, dass sie sich angesteckt haben könnte, aber ich möchte den ja gar nicht anzeigen und die Polizei möchte den aber in die Finger kriegen. Also das schreibt die so aus dem Polizeiverhör. Das schreibt eine vergewaltigte Frau nicht. Ja, das ist sehr seltsam. Dann, als die Polizei ihr das eröffnet, dass der jetzt verhaftet werden soll wegen Vergewaltigung, unterbricht sie die Vernehmung, weigert sich, diese zu unterschreiben und geht nach Hause. Und die andere Frau, die wird erst am nächsten Tag vernommen, aber am Vorabend schon veröffentlicht die Tabloidpresse, also die Regenbogenpresse dort in Schweden, eine Schlagzeile, Assange werde wegen doppelter Vergewaltigung gesucht. Also die wurden auch von der Staatsanwaltschaft informiert darüber, obwohl die zweite Frau noch gar nicht angenommen war und die erste das von ihm die Vernehmung abgebrochen hatte und eigentlich nicht einverstanden war. Und das ist dann schon seltsam und das geht dann so weiter. Ich könnte jetzt eine lange Liste machen.
Das sind Ungereimtheiten auf der einen Seite, aber Sie vermuten ja eben auch das Motiv dahinter, dass die Schweden den US-Behörden gefällig sein wollten. Was ist da Ihr Anhaltspunkt?
Man fragt sich dann natürlich schon, ja, woher könnte das kommen? Man versucht das zu erklären. Ich habe natürlich den Schweden auch Fragen gestellt. Die haben sich aber immer geweigert, dazu Stellung zu nehmen, was auch sehr seltsam ist, wenn ein Rechtsstaat normalerweise, wenn ich als Sonderberichterstatter Fragen stelle zur Rechtmäßigkeit eines Verfahrens, dann geben die mir natürlich bereitwillig Auskunft, weil sie sind ja überzeugt, dass alles rechtmäßig ist. In diesem Fall weigern sich die Schweden und die Briten, mir hier Antworten zu und Erklärungen zu geben. Jetzt ist es schon so, dass Schweden war natürlich alliiert mit den USA in Afghanistan. Kurz, also 3 Wochen vor diesen Anschuldigungen in Schweden, oder 4 Wochen vorher wurden die sogenannten Afghan War Diaries veröffentlicht von WikiLeaks, also ein Riesenleak über diesen Afghanistan-Krieg. Und offenbar soll die USA die Alliierten aufgefordert haben, Strafverfahren einzuleiten. Sie haben dann selber auch gegen Assange 2010 schon angefangen, ein eigenes so Secret Grand Jury auf die Beine zu stellen, um zu versuchen, etwas gegen Assange zu finden. Also das erstaunt mich aus dieser Perspektive dann nicht mehr, dass da auch die Briten mitgemacht haben. Die waren ja natürlich auch in Afghanistan ganz intensiv dabei bei diesen Militäroperationen. Ich denke, dass WikiLeaks halt von Staaten, gerade Staaten, die auch militärisch im Ausland tätig sind, als sehr bedrohlich empfunden wird, weil die Plattform natürlich auf breiter Basis kompromisslos geheime Daten von Staaten veröffentlicht. Und das macht ihnen natürlich dann schon einen Strich durch die Rechnung in diesen Tätigkeiten. Also ich denke, das könnte sehr gut die Motivation sein. Wir haben natürlich die Konversationen hinter den Kulissen zwischen den Staatsvertretern, die ist natürlich nicht dokumentiert für uns zugänglich. Wir haben einfach gewisse Korrespondenzen, die veröffentlicht worden sind, wo man sieht, dass eben doch eine solche Zusammenarbeit besteht, dass auch die Briten zum Beispiel den Schweden auszureden versuchten, das Verfahren einzustellen, haben ihm also Texto geschrieben, kriegt jetzt bitte keine kalten Füße. Und hier reden wir über ein schwedisches Sexualstrafverfahren, das den Briten eigentlich nicht wichtig sein müsste. Ja? Also da hat schon etwas stattgefunden zwischen den USA, Schweden und Großbritannien, was nach Kooperation aussieht.
Professor Nils Melzer, Professor für Völkerrecht an der Universität Glasgow und seit 2016 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zum Thema Folter. Vielen Dank. Und der Vollständigkeit halber lassen wir uns jetzt von unserem Korrespondenten in Stockholm, Carsten Schmiester, berichten, wie Politik und Justiz, Medien und Gesellschaft in Schweden auf die Aussagen von Professor Melzer reagieren.
Die schwedische Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren gegen Assange 2017 schon einmal eingestellt, es im April vergangenen Jahres aber wieder aufgenommen oder, wie sie es sagte, wieder aufnehmen müssen. Die Anwältin des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers habe darauf bestanden. 7 Monate später war es dann endgültig eingestellt worden. Begründung der Staatsanwaltschaft im November 2019. Obwohl man die Aussagen des mutmaßlichen Opfers für glaubwürdig halte, hätten sich Zeugen teilweise widersprochen. Die Beweise gegen den Verdächtigen reichten daher nicht aus. Auch eine erneute Anhörung mache keinen Sinn. Assange war ja bereits Ende 2016 im Beisein schwedischer Anklagevertreter noch während seines Asyls in der ecuadorianischen Botschaft in London 2 Tage lang angehört worden. Auf die aktuellen Vorwürfe des UN-Sonderberichterstatters reagierte die schwedische Anklage bereits. Eine sich darauf beziehende ARD-Anfrage wurde knapp beantwortet. Da es sich um ein abgeschlossenes Verfahren handele, gebe es keine Stellungnahme. Etwas ausführlicher hat die schwedische Regierung jetzt Stellung genommen. In einer E-Mail des Außenministeriums an das ARD-Studio Stockholm heißt es: Die Regierung hat Briefe des Sonderberichterstatters erhalten, die auch von der Regierung beantwortet wurden. Wie aus dem Brief der Regierung vom 12. Juli 2019 hervorgeht, hat die Regierung Einwände gegen Behauptungen im Brief des Berichterstatters. Die Regierung stimmt nicht der Behauptung des Sonderberichterstatters zu, Assange sei willkürlich in der ecuadorianischen Botschaft festgehalten worden. Die Regierung stimmt nicht der Behauptung im Bericht zu, dass das Agieren schwedischer Behörden einem anderen Zweck gedient habe, als Assange für die Verbrechen, für die er in Schweden verdächtigt wurde, anzuklagen. Im Anhang der Mail befindet sich der erwähnte Antwortbrief vom Juli, in dem unter anderem die politische Unabhängigkeit der schwedischen Justiz betont wird. Jene arbeite objektiv und unparteiisch und nach dem Gleichheitsgrundsatz. Weiter wird betont, dass es nach schwedischem Recht zwingende Ermittlungen geben müsse, wenn der Verdacht auf eine Straftat existiere. Das bezog sich offenbar auf die Behauptung des UN-Sonderberichterstatters, nach der die beiden angeblich von Assange sexuell misshandelten und oder vergewaltigten Frauen diese Anklage gar nicht erhoben hätten. Weiter wird in dem Brief darauf hingewiesen, dass Schwedens oberstes Gericht im Mai 2015 den Haftbefehl gegen Assange für rechtens erklärt hatte. Dessen Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft sei im Übrigen freiwillig gewesen und er habe sie jederzeit verlassen können. Sein Verbleib dort könne deshalb nicht als Freiheitsentzug, als Folge von Entscheidungen oder Handlungen schwedischer Behörden betrachtet werden. Abschließend stellt die Regierung in dem Antwortschreiben fest, dass sie im Fall Assange nicht gegen ihre Verpflichtungen zur Wahrung der Menschenrechte verstoßen habe. Auf weitere von Melzer erhobene Vorwürfe, unter anderem die angebliche Verfälschung von Aussagen des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers, geht das Außenministerium in der aktuellen Mail nicht konkret ein. Diese Vorwürfe finden in der schwedischen Öffentlichkeit bisher übrigens keine nennenswerte Beachtung. Es gab und es gibt keinen mit dem deutschen vergleichbaren Appell prominenter für die Freilassung von Assange. Seit Einstellung der Ermittlungen gegen ihn im vergangenen November haben anscheinend auch die schwedischen Medien den Fall zu den Akten gelegt.
Das berichtet aus Stockholm unser Korrespondent Carsten Schmiester. Zu den Akten gelegt, und zwar juristisch, wurde vor mehr als 125 Jahren im Jahre 1894 der inzwischen unvergessene Fall des französischen Hauptmanns Alfred Dreyfus. Wegen angeblicher Spionage war Dreyfus zu lebenslanger Haft auf der Teufelsinsel vor der Küste von Französisch-Guayana in Südamerika verurteilt worden. 3 Jahre später stellte sich dann seine Unschuld heraus. Aber der französische Generalstab hielt an der Version von der Täterschaft des Hauptmanns Dreyfus fest. Und als dann auch noch der wahre Täter von einem Gericht freigesprochen wurde, wandte sich der französische Schriftsteller Émile Zola in einem offenen Brief direkt an das französische Staatsoberhaupt.
Herr Präsident, gestatten Sie mir, dass ich in meiner Dankbarkeit für die wohlwollende Aufnahme, die ich einst bei Ihnen gefunden, heute Ihren berechtigten Ruhm mir am Herzen liegen lasse und Ihnen sage, dass Ihr bisher so glückhafter Stern von dem allerschimpflichsten und unauslöschlichsten Flecken bedroht sei. Die Wahrheit, ich werde sie sagen, denn ich habe versprochen, sie zu sagen, wenn nicht eine ordnungsgemäß gehandhabte Rechtsprechung ihr voll und ganz zum Siege verhilft. Meine Pflicht ist es, zu sprechen. Ich will nicht Mitschuldiger sein. Meine Nächte würden gestört werden durch das Gespenst des Unschuldigen, der da drüben für ein Verbrechen büßt, das er nicht begangen hat. Und Ihnen, Herr Präsident, will ich Sie entgegenschreien, diese Wahrheit, mit aller Macht der Empörung eines rechtschaffenen Mannes. Zu Ihrer Ehre bin ich überzeugt, dass sie Ihnen unbekannt ist. Und wem anders sollte ich jenen üblen Haufen der wahren Schuldigen anzeigen, wenn nicht Ihnen, dem höchsten Beamten des Landes?
Das schrieb am 13. Januar 1898 der französische Schriftsteller Émile Zola an den französischen Staatspräsidenten. Wir hören später noch weitere Auszüge aus diesem Brief, der unter dem Titel »J'accuse, ich klage an« in die Geschichte eingegangen ist. Wenn Staaten zu Tätern werden, der Fall Assange, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und auch im Fall von Julian Assange, des Gründers der Enthüllungsplattform WikiLeaks, der geheime Dokumente über Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten enthüllt hat, den die US-Behörden deshalb vor Gericht stellen wollen und der deshalb in Großbritannien in Auslieferungshaft sitzt, auch in seinem Falle gibt es jetzt eine Art offenen Brief. Einen Aufruf, den der Journalist Günter Wallraff initiiert hat und der von vielen unterstützt wird, darunter mehrere Prominente aus Politik und Kultur. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath war dabei, als dieser Aufruf in Berlin veröffentlicht wurde.
Mehr als 130 Politiker und Journalisten fordern, dass Julian Assange freigelassen wird. Günter Wallraff hat dafür nach Unterstützern gesucht. Das Ergebnis hält er für beachtlich, wenn er auch sagt, dass es schwierig war, jemanden von der Union zu überzeugen. Sofort dabei war die linken Politikerin Sevim Dadlen. Sie hat Assange mehrmals getroffen und sorgt sich um den 48-Jährigen.
Julian Assange hat sich körperlich sehr stark verändert. Er hat unter der Isolation quasi in der ecuadorianischen Botschaft in London gelitten. Er hat gelitten unter 9 Monaten Isolationshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis in London in Belmarsh, wo er 22 bis 23 Stunden am Tag nur isoliert war.
Der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel unterstützt Wallraffs Appell. Er erklärt, er habe sich das aber gut überlegt, genau wie der Schriftsteller Navid Kamani. Sie hätten sich gefragt,
kann man das eigentlich machen, denn Großbritannien, auch die Vereinigten Staaten sind nach unseren Maßstäben zu Recht ein Rechtsstaat. Wollen wir uns eigentlich in Gerichtsverfahren einmischen? Wir haben es dann beide deshalb getan, weil offensichtlich in diesem Fall die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens nicht gewährleistet ist.
Erst nach einem Gespräch mit dem UN-Sonderbeauftragten Nils Melzer habe er sich dazu entschlossen. Melzer hat Assanges Gesundheitszustand als lebensbedrohlich bezeichnet. Melzer ist ein Schweizer Rechtsprofessor. Er prangert die britischen Haftbedingungen an. Gabriel stützt sich auf Melzers Bericht.
Es geht darum, dass er unter den jetzigen Bedingungen die elementaren Rechte jedes Beschuldigten nicht wahrnehmen kann, nämlich sich physisch und psychisch und mit Hilfe seiner Anwälte auf eine angemessene Verteidigung vorbereiten kann. Darum geht es.
Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum geht noch weiter. Er fordert, dass Whistleblower generell besser geschützt werden.
Wir können nicht tatenlos zusehen, dass ein Mensch keine Wertschätzung bekommt für das, was er gemacht hat. Und da gibt es natürlich wieder die Rücksicht auf die Amerikaner. Dann sollten die Europäer das insgesamt auf ihre Schultern nehmen.
Die USA werfen Assange vor, gegen das Antispionagegesetz verstoßen zu haben, weil er der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen haben soll, geheime US-Militärakten zu veröffentlichen. WikiLeaks hatte geheime Dokumente über die Kriege in Afghanistan und im Irak online gestellt. In London sitzt Assange schon fast ein Jahr im Gefängnis. Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn wurden von der schwedischen Justiz fallen gelassen. Sollte Großbritannien Assange an die USA ausliefern, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.
Und gerade auch deshalb sei es das Recht von Julian Assange, seine Verteidigung vorzubereiten im Verfahren, das über seine Auslieferung von Großbritannien in die USA entscheidet, sagen diejenigen, die in einem offenen Brief fordern, Assange aus der Auslieferungshaft freizulassen. Initiator dieses Aufrufs ist Günter Wallraff, der schon seit Jahrzehnten als investigativer Journalist unterwegs ist und immer wieder durch enthüllende Reportagen über fragwürdige Vorgänge, zum Beispiel in Großunternehmen oder öffentlichen Institutionen, von sich reden gemacht hat. Guten Abend, Herr Wallraff.
Guten Abend.
Der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, einer der Unterzeichner des Aufrufs, hat gesagt, Rechtsstaatlichkeit bewährt sich gerade dann, wenn es um Menschen geht, mit denen wir uns nicht unbedingt identifizieren können. Wie ist das bei Ihnen? Gehen Sie weiter als Sigmar Gabriel? Identifizieren Sie sich auch mit Julian Assange?
Heinrich Böll hat mal gesagt, das Recht ist auf Seiten der Opfer. Und in dem Fall ist Julian Assange in einer Weise zur Unperson erklärt worden. Er ist geächtet worden. Er ist hilflos, wehrlos. Und mit so jemandem, der auch noch diese Verdienste hat, egal was er auch für Macken haben mag, mit dem identifiziere ich mich und für den setze ich alles ein, damit ich zumindest sein Schicksal erleichtere und vielleicht sogar mit anderen helfe, dass er freikommt.
Stichwort Verdienste. Man könnte ja sagen, es sitzen auch andere Menschen in Auslieferungshaft, womöglich unter ähnlichen Bedingungen wie Julian Assange und haben auch Schwierigkeiten, sich auf ihre Verteidigung im Auslieferungsverfahren vorzubereiten. Geht es also in der Tat nicht in erster Linie um Assange als Person, sondern um seinen Status als Enthüller?
Es geht um beides. Nicht nur bei ihm ist das ein solches Ausmaß an Entrechtung, an Demütigung, an Verachtung, an gestreuten Gerüchten. In der Ex-DDR hatte man Regimegegnern von Seiten der Stasi, das nannte man Versetzung, so etwas auch zugefügt. Und hier ist das eine Form von Versetzung in perfidester Form. Und von daher gesehen steht auch Assange stellvertretend für andere, denen Ähnliches widerfährt. Aber bei ihm ist das nun, da er über Jahre isoliert worden ist, da er auch psychologischer Folter ausgesetzt wurde. Von daher muss man jemanden, der hier hilflos, wehrlos ist und der lange Zeit ja auch von unseren Kollegen, von der Presse nicht mehr wahrgenommen wurde, vergessen wurde oder auch, ja, ich würde sagen, schon im Stich gelassen wurde. Das hat sich zum Glück geändert, auch durch unsere Initiative.
Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner Ihres Aufrufs haben Sie in mehreren verschiedenen Bereichen und auch in mehreren verschiedenen Parteien gefunden. Wie schwierig war das, so viele verschieden denkende Menschen unter einem Dach zu versammeln?
Da brauchte es schon einiges an Überzeugungsarbeit und man merkte, wie diese Gerüchtemacherei, wie dieser Rufmord schon Spuren hinterlassen hat und seine Wirkung getan hat. Es war bei manchen vergebliche Liebesmüh. Andere kommen jetzt und entschuldigen sich fast und sagen, wir wussten ja gar nicht das Ausmaß. Aber es waren Ex-Politiker, immerhin haben wir 3 ehemalige Justizministerinnen und auch 10 Ex-Minister und verantwortliche Politiker, allerdings keine, die jetzt amtieren und leider keinen aus der CDU. Wir haben einen CSU-Politiker, einen ehemaligen Gauweiler, aber alle anderen sahen sich nicht imstande, sich hier anzuschließen, sodass ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich hatte schon mal den Eindruck, ob die sich abgesprochen haben, glaube ich eher nicht. Es ist wie eine stillschweigende Übereinkunft, da gehen wir nicht ran. Am Ende verbrennen wir uns da selber. Am Ende schadet uns das. Und auch jemand, den ich sehr schätze, ein SPD-Politiker, einer der bekannteren, der bei Inhaftierten in der Türkei sich sehr engagiert, auch mit dahin reist, da sich aber hier leider nicht imstande, vielleicht außenpolitische Rücksichtnahmen, England gegenüber, auch USA gegenüber. Das war wie eine, ja, wie eine, ja, Absprache will ich ja nicht sagen.
Können Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter denn nach Ihrem Appell an die britischen Behörden eigentlich mehr tun, als zu hoffen, dass dieser Appell Erfolg hat?
Also der Vater hat jetzt schon sich mit mir in Verbindung gesetzt und gesagt, es hätte jetzt schon Spuren von Erleichterung. Seine Anwältin hofft jetzt doch mehr Kontakt zu bekommen, auch mit ihm Akten einsehen zu können. Das wurde ja alles unterbunden. Da ist sicher die Hoffnung erstmal vorwiegend, aber für ihn selber, für Assange, ist es erstmal eine Genugtuung, eine Erleichterung, dass überhaupt dieses Schweigekartell, was ja schon bestand, dass das durchbrochen wurde. Und jetzt versuchen wir, dass wir diese Initiative auch in Großbritannien fortsetzen und da auch eine Öffentlichkeit schaffen, weil das natürlich dann noch viel wirkungsvoller ist. Und hier haben sich jetzt einige tausend weitere Unterzeichner diesem Aufruf, der in der FAZ ja im politischen Teil ganzseitig geschaltet wurde, dem haben sich jetzt tausende weitere angeschlossen und diese Initiative läuft auch noch weiter.
Günter Wallraff, investigativer Journalist und Initiator eines Aufrufs zur Freilassung von Julian Assange aus britischer Auslieferungshaft, damit er, Assange, sich auf seine Verteidigung vorbereiten kann. Vielen Dank. Kommen wir an dieser Stelle nochmal auf den Aufruf des französischen Schriftstellers Émile Zola zurück. Am 13. Januar 1898 hatte sich Zola an den französischen Staatspräsidenten gewandt, mit dem dringenden Appell, endlich den französischen Hauptmann Alfred Dreyfus zu rehabilitieren, der 3 Jahre zuvor zu lebenslanger Haft verurteilt worden war wegen angeblicher Spionage. Ein Fehlurteil, wie sich inzwischen herausgestellt hatte. Ein Fehlurteil, beeinflusst von Antisemitismus in den Reihen der Justiz und des Generalstabs gegenüber Dreyfus, der Jude war, und ermöglicht von einem mehr als fragwürdigen Ermittlungs- und Gerichtsverfahren.
Die Untersuchung wurde in einer Weise geführt, die uns an die Chroniken des 15. Jahrhunderts erinnert. Im tiefsten Geheimnis, mit einer Menge barbarischer Mittel. Dabei beruht sie auf einem einzigen kindischen Beweisstück. Auf jenem albernen Begleitschreiben, das nicht bloß auf einen gewöhnlichen Verrat, sondern auch auf die denkbar frechste Gaunerei hinauslief. Denn die berühmten preisgegebenen Geheimnisse waren nämlich fast alle ohne Wert. Ich verweile hierbei, denn hier liegt der Keim, aus dem sich später das wahre Verbrechen herausentwickelt, die furchtbare Rechtsverweigerung, an der Frankreich krank ist. Ich möchte handgreiflich nachweisen, wie der Justizirrtum möglich sein konnte. Die Verhandlung wird bei geschlossenen Türen so geheim wie nur möglich geführt. Die Nation ist wie betäubt. Man flüstert von fürchterlichen Dingen, von ungeheuerlichen Verrätereien, wie sie die Geschichte beschmutzen. Und die Nation beugt sich natürlich dem Urteil. Da ist ihr keine Züchtigung strenge genug. Sie begrüßt die öffentliche Degradation mit ihrem Beifall. Sie möchte, dass der Schuldige sich auf seinem Schandfelsen in Gewissensqualen verzehre.
So der Schriftsteller Émile Zola in einem offenen Brief an den französischen Staatspräsidenten zum sträflichen Umgang der französischen Justiz mit dem Hauptmann Alfred Dreyfus, der unschuldig wegen Spionage verurteilt worden war. Ende des 19. Jahrhunderts war das. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und von der Dreyfus-Affäre kommen wir jetzt wieder zum Fall Assange, dem wir die heutige Sendung gewidmet haben, und zwar unter der Schlagzeile »Wenn Staaten zu Tätern werden«. Auch Teile der politischen Klasse in den USA erwecken den Eindruck, als sei ihnen keine Züchtigung strenge genug, wenn es darum geht, den Mann zur Rechenschaft zu ziehen, der Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten enthüllt hat, indem er geheime Dokumente des Staates auf seiner Internetplattform WikiLeaks veröffentlichte. Dieser Mann, Julian Assange, sitzt zurzeit in britischer Auslieferungshaft. Ob er tatsächlich an die USA ausgeliefert wird, darüber will das zuständige britische Gericht in knapp 2 Wochen zu verhandeln beginnen. Aber die US-Behörden, das beobachtet unser Korrespondent Thorsten Teichmann, sind bereits bestens vorbereitet.
And a federal grand jury has indicted WikiLeaks founder Julian Assange on 18 counts related.
Die Anklage in Washington steht. Das US-Justizministerium beschuldigt Julian Assange, er habe mit der früheren Computerspezialistin der US-Armee Chelsea Manning konspiriert, um an geheime Dokumente zu gelangen. Der Republikaner Newt Gingrich sprach im vergangenen April im Fernsehsender Fox News von Verrat.
It's a very good thing.
Es ist sehr gut, dass die Vereinigten Staaten klarmachen, dass es womöglich etwas länger dauert, aber wenn du unsere Geheimnisse verrätst, unsere nationale Sicherheit gefährdest und das Land in Gefahr bringst, dann verfolgen wir dich, bis wir dich haben. Seit der Festnahme von Assange im vergangenen Jahr in London verlangt die US-Administration eine Auslieferung. Die Anhörung für den 48-jährigen Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks beginnt am 24. Februar. Den Vorwurf des UN-Sonderberichterstatters für Folter, Nils Melzer, Assange sei Opfer psychologischer Folter, ist auch in den USA veröffentlicht worden, in der New York Times und Newsweek. Aber im Mittelpunkt der Debatte in Washington steht der Wunsch, Assange zur Verantwortung zu ziehen. Außenminister Pompeo warf dem WikiLeaks-Gründer im April 2017 Spionage vor.
It's time to call out WikiLeaks for what it really is.
WikiLeaks ist ein nichtstaatlicher, feindlicher Geheimdienst, der häufig mit anderen Staaten wie Russland unterwegs ist.
By state actors like Russia.
Wie also werden die Vereinigten Staaten mit dem Mann umgehen, der für die größten Enthüllungen der vergangenen 10 Jahre verantwortlich ist? 2010 veröffentlichte die Internetplattform WikiLeaks Dokumente über die Gräuel der US-geführten Kriege in Irak und Afghanistan. Es folgten Unterlagen über die Abhörpraxis der Geheimdienste, über den systematischen Bruch der Privatsphäre. Und schließlich stellte WikiLeaks im US-Wahlkampf 2016 tausende E-Mails von Hillary Clinton und anderen Demokraten ins Netz. Die Rolle von Assange während der Präsidentschaftswahl ist für Politiker wie Senator Jerry Moran von den Republikanern immer noch ein wichtiges Thema. Wir werden ihn befragen können. Und Julian Assange muss sich für seine Taten verantworten. Es geht zum einen um Gerechtigkeit, zum anderen erhalten wir Informationen zum russischen Einfluss auf die US-Wahl 2016. Das US-Justizministerium konzentrierte sich für die Auslieferung dagegen zunächst nur auf einen einzigen Vorwurf. Assange habe der Computeranalystin Manning geholfen, ein Passwort zu knacken. Mittlerweile wird Assange vorgeworfen, er habe gegen das Spionagegesetz verstoßen. US-Medienrechtler warnen, die Trump-Administration stelle damit die Arbeit von investigativen Journalisten grundsätzlich unter Strafe. US-Politiker wie der frühere Minister für Heimatschutz, Jay Johnson, erklären, Assange sei gar kein Journalist.
Well, there may be a claim that what he was doing was legitimate journalist activity.
Es gibt die Behauptung, dass sein Handeln einer legitimen journalistischen Tätigkeit entsprach. Aber was einen Journalisten ausmacht, ist eine komplexe Frage in Zeiten des Internets. Also für mich ist er kein Held.
But I do not regard him as a hero.
In den USA wird aus dem Wunsch der Politik, Assange zur Verantwortung zu ziehen, eine Debatte über die Meinungsfreiheit, die im ersten Zusatzartikel der Verfassung verankert ist. Mit einer Entscheidung über die Auslieferung rechnet man in Washington frühestens Mitte des Jahres.
Das berichtet unser Korrespondent in Washington, Thorsten Teichmann. Nikolaos Gatzeas, Anwalt für internationales Strafrecht und Auslieferungsrecht und Lehrbeauftragter an der Universität zu Köln. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Julian Assange sei kein Journalist und sein Handeln für die von ihm gegründete Enthüllungsplattform WikiLeaks sei deshalb nicht durch die Pressefreiheit geschützt, sagen Politiker und Justizbehörden in den USA. Wie bewerten Sie das?
Das ist der Standpunkt, der in den USA eingenommen wird und der alles andere als klar und fest ist. Die USA stellen sich auf den Standpunkt, dass Julian Assange deshalb kein Journalist ist, weil ein Journalist klassischerweise analysiert, kritisiert, kommentiert. All dies hat Julian Assange nicht gemacht. Er hat über seine Plattform WikiLeaks, wenn Sie so wollen, das Material unbearbeitet einfach veröffentlicht und das sei kein Journalismus. Diesen Standpunkt kann man einnehmen. Es gibt aber auch gute und, wie ich finde, auch ganz gewichtige Gründe, die gegen eine solche Bewertung sprechen. Ausgangspunkt bei alledem ist, dass es vor allem keine international anerkannte, feste Definition für Journalismus gibt.
Wenn er nun kein Journalist wäre, wäre das, was er tut, möglicherweise durch andere Gesetze trotzdem geschützt in den USA?
Da könnte man vor allem an den Whistleblowing-Schutz denken. Da gibt es viele verschiedene Gesetze in den USA. Die würden aber, so meine ich, im Ergebnis nach dem US-Recht Julian Assange nicht helfen. Und zwar, weil der Whistleblowing-Schutz nach dem US-Recht primär, wenn Sie wollen, die Mitarbeiter von Institutionen betrifft. Das heißt, wenn etwa ein Regierungsangehöriger über Missstände innerhalb seiner Institution berichtet. Julian Assange selbst gehörte keiner dieser Institutionen an, sondern ist in der Hinsicht, wenn Sie wollen, ein Externer, sodass für die Verteidigung, der die Berufung auf die Pressefreiheit und den Aspekt Journalismus, der durch den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung geschützt ist und damit sehr hohen Rang genießt, ich meine, die aussichtsreichere Form ist.
Julian Assange hat, indem er geheime Dokumente veröffentlicht hat, auf der Plattform WikiLeaks Kriegsverbrechen US-amerikanischer Armeeangehöriger im Irak und in Afghanistan aufgedeckt. Kritiker sagen da, diese Veröffentlichung habe in einigen Fällen eine potenzielle Gefährdung von US-Soldaten bedeutet in den jeweiligen Regionen. Aber auf der anderen Seite hat der Whistleblower Edward Snowden in einem ähnlichen Zusammenhang mal die Frage gestellt, wie kann es ein Verbrechen sein, ein Verbrechen aufzuklären? Wie beantworten Sie als Jurist diese Frage?
Edward Snowden hat es mit diesem Ausspruch eigentlich genau auf den Punkt gebracht, wenn es strafbar sein soll, über gravierende Straftaten bis hin zu Kriegsverbrechen zu berichten, dann gerät das rechtsstaatliche Gefüge ganz gehörig durcheinander. Und das sind Punkte, die große und sehr komplexe Rechtsfragen aufwerfen, die im Übrigen alle noch nicht geklärt sind, also auch nicht gerichtlich geklärt sind. Nicht ohne Grund, Herr Glab, hat ja die vormalige US-Regierung unter Obama damals 2013 bewusst darauf verzichtet, eine Anklage wegen der Veröffentlichung der Dokumente anzustreben, weil sie gesagt hat, dann müsste sie gleichzeitig auch Journalisten und Medien wie The Guardian oder The New York Times anklagen, weil die ja diese Dokumente auch veröffentlicht haben. Das ist nicht geschehen. Mit dem Regierungswechsel zu Trump ist ein ganz anderer Kurs, wenn Sie wollen, ein erwartungsgemäß viel schärferer Kurs eingeschlagen worden, der dazu führte, dass man zunächst eine Anklage gegen Assange veröffentlicht hat. Das war im April letzten Jahres, die nur einen Anklagepunkt enthielt, der nichts mit irgendwelchen Spionage- oder Staatsschutzdelikten zu tun hatte, sondern, wenn Sie so wollen, einfach ausgedrückt eine Art Computermanipulation und Beihilfe dazu betraf. Und das sah so aus wie eine maßgeschneiderte Anklage für Julian Assange, damit er auf dieser Grundlage dann an die USA ausgeliefert werden kann. Nur kurze Zeit später, einen Monat später, nahm man diese Anklage zurück und veröffentlichte im Mai eine neue Anklage, die insgesamt 17 Anklagepunkte enthielt und in der alle auch die umstrittenen Anklagepunkte wegen Spionage enthalten waren. Und das ist, wenn Sie so wollen, jetzt die Grundlage des Auslieferungsersuchens und auch die Grundlage, über die demnächst in London vor Gericht verhandelt werden wird.
Nun haben Sie ja in früheren Interviews auch schon darauf hingewiesen, Herr Garcias, dass eben diese unterschiedlichen Anklagepunkte auch unterschiedlich auslieferungsfähig sind, wie es wohl im juristischen Terminus heißt. Hat denn die Tatsache, dass die US-Behörden da jetzt nochmal nachgelegt haben bei den Anklagepunkten, hat das womöglich Einfluss auf den Ausgang des Auslieferungsverfahrens?
Das meine ich durchaus. Es gibt da zwei Grundsätze, die man kennen muss im Auslieferungsrecht. Das ist zunächst einmal der sogenannte Grundsatz der Spezialität, der bedeutet, dass jemand, der ausgeliefert wird, nur wegen dieser Tat dann in dem Land angeklagt und verurteilt werden darf, deretwegen er ausgeliefert worden ist. Bleiben wir also hier beim Fall Assange und der ursprünglich ersten Anklage wegen der, ich nenne das jetzt mal Computermanipulation, wenn es dabei geblieben wäre und die Auslieferung dann, wenn Sie wollen, für zulässig erklärt worden wäre und Julian Assange aus Großbritannien in die USA ausgeliefert worden wäre, dann hätte man ihn in den USA nicht auch wegen Spionagedelikten auf die Anklagebank setzen können, sondern nur wegen dieser Computermanipulation. Für diesen Straftatbestand sieht das US-Strafrecht allerdings lediglich eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren vor. Das ist, davon kann man ausgehen, der US-Administration zu wenig gewesen, sodass sie, wenn sie wollen, die große Keule rausgeholt haben und die Anklage mit den Spionagedelikten zusammengestellt haben. Die führt, wenn man das zusammenzählt, im US-Strafrecht gilt das sogenannte Additionsprinzip. Das heißt, man zählt, wenn sie wollen, die Jahre Freiheitsstrafe zusammen, kommt man auf eine mögliche Gesamtfreiheitsstrafe von 175 Jahren, also ein Riesenunterschied zu dem anderen Komplex. Und ich erkläre mir das, wenn Sie wollen, politisch damit, dass die 5 Jahre den Amerikanern schlicht zu wenig waren und sie Julian Assange bestenfalls ein Leben lang hinter Gittern sehen wollen.
Was bedeutet das denn nun für die britischen Behörden Ihrer Einschätzung nach? Könnten die zu dem Ergebnis kommen, wir liefern nicht aus?
Hier spielt der zweite elementare Grundsatz im Auslieferungsrecht eine ganz entscheidende Rolle. Das ist der Grundsatz der beiderseitigen Strafbarkeit. Das Auslieferungsrecht ist geprägt dadurch, auch hier in der Konstellation Großbritannien-USA. Da ist es so, dass eine Auslieferung nur dann grundsätzlich für zulässig erklärt werden darf, wenn die Tat in beiden Staaten strafbar ist. Die Amerikaner legen ja dar, dass das, was Assange vorgeworfen wird, in den USA strafbar ist. Ich nenne das jetzt mal als Gesamtkomplex Spionage und Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen. Und jetzt müsste es einen entsprechenden Straftatbestand nach britischem Recht geben. Und nur wenn das der Fall ist, darf insoweit auch die Auslieferung für zulässig erklärt werden. Damit wird der Fokus auf das britische Recht gelenkt. Und in der Verhandlung hier ab dem 25. Februar wird es also vor allem auch um die Frage gehen, ob das nach britischem Recht strafbar ist. Und vor allem, wie diese Fragen, Journalismus, Whistleblowing, sonstige Gründe der Rechtfertigung, ne, die wir ja auch jenseits dessen durchaus anführen könnten, ob diese Dinge nach britischem Recht denn möglicherweise dazu führen, dass eine Strafbarkeit entsprechend nicht vorliegt. All dies kann dazu führen, dass man dann die Auslieferung nicht in vollem Umfang für zulässig erklärt. Eine vorsichtige Prognose, man kann hier nur vorsichtig eine solche abgeben, weil viele Fragen noch offen sind, führt mich zu der Bewertung, dass ich sehr überrascht wäre, wenn die Auslieferung durch ein britisches Gericht, wenn Sie wollen, in vollem Umfang für zulässig erklärt werden würde.
Das heißt, die Briten würden dann möglicherweise zu dem Ergebnis kommen, wir liefern aus, aber unter der Bedingung, dass Assange dann eben nur wegen bestimmter Tatbestände vor Gericht kommt in den USA und wegen anderer nicht.
Exakt.
Nicolas Garcias, Anwalt für internationales Strafrecht und Auslieferungsrecht und Lehrbeauftragter an der Universität zu Köln. Vielen Dank. Wenn Staaten zu Tätern werden, der Fall Assange, der Tag in HR2 Kultur. Ich klage an, J'accuse. Unter diesem mittlerweile berühmten Titel hat der französische Schriftsteller Émile Zola am 13. Januar 1898 einen offenen Brief an den französischen Staatspräsidenten veröffentlicht. Um zu erreichen, dass der wegen angeblicher Spionage verurteilte Hauptmann Alfred Dreyfus rehabilitiert und die Öffentlichkeit aufgeklärt wird über den fragwürdigen, wenn nicht sogar sträflichen Umgang der Justiz mit einem Mann, dessen Unschuld sich inzwischen herausgestellt hatte, der aber immer noch auf der Teufelsinsel in Haft saß. Hören wir noch einen Auszug aus Zolas Anklage gegen eine Anklage.
Aber sind sie denn wahr, diese unsagbaren Dinge, diese gefährlichen Dinge, die Europa in Flammen zu setzen vermöchten und die man so sorgfältig hinter geschlossenen Türen begraben musste? Nein, alles das geschah nur, um den abgeschmacktesten Feuilleton-Roman den Blicken zu entziehen. Um sich diese Gewissheit zu verschaffen, braucht man nur die Anklageakte, die vor dem Kriegsgericht verlesen worden ist, zu prüfen. Oh, über die Inhaltslosigkeit dieser Anklageschrift! Dass ein Mensch auf dieses Aktenstück hin verurteilt werden konnte, ist eine ungeheuerliche Ungerechtigkeit. Ich frage, ob ein rechtschaffener Mensch es lesen kann, ohne dass sich sein Herz vor Entrüstung aufbäumt.
Das Herz des Schriftstellers Emile Zola jedenfalls hat sich aufgebäumt im Jahre 1898 angesichts der fragwürdigen Spionageanklage gegen den französischen Hauptmann Alfred Dreyfus. Und es ist wahrscheinlich seinem offenen Brief zu verdanken, dass Dreyfus zwar erst anderthalb Jahre später, dann aber doch aus der lebenslangen Haft entlassen wurde, zu der er unschuldig verurteilt worden war. Zola selbst wurde nach der Veröffentlichung seines offenen Briefes übrigens wegen Verleumdung angeklagt und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Er floh daraufhin nach England und kehrte erst nach seiner Begnadigung von dort zurück. Heute, mehr als 120 Jahre später, befindet sich Julian Assange in Großbritannien, der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Aber er sitzt in Haft, in Auslieferungshaft, weil er, ähnlich wie Emile Zola, mit unangenehmen Enthüllungen an die Öffentlichkeit gegangen war. Mit Enthüllungen von Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten im Irak und in Afghanistan. Zu denen, die damals im Jahre 2010 journalistisch mit diesen Enthüllungen von WikiLeaks gearbeitet haben, gehörte auch der damalige US-Korrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Holger Stark. Er ist inzwischen stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Als Sie zum ersten Mal mit der Existenz der Plattform WikiLeaks konfrontiert wurden als Journalist, wie vertrauensvoll oder wie misstrauisch waren Sie?
Ich war am Anfang vor allem beeindruckt. WikiLeaks hatte damals ein vertrauliches Dokument des Bundesnachrichtendienstes, des BND, veröffentlicht. Und das war schon was, weil klar war, dass diese Art von Dokumenten nicht so leicht zu kriegen sind. Und damals war gleichzeitig auch zu spüren, dass da eine gewisse neue Form des Journalismus, eine gewisse neue Form des publizistisch Tätigwerdens entstanden ist, nämlich eine Website zu haben, an die Quellen, Whistleblower, Informanten anonym ihre Dinge schicken konnten und ganz offensichtlich davon weitlich Gebrauch gemacht haben. Das fing beim BND an und ging dann ja schnell weiter zu Chelsea Manning, wie wir heute wissen, die damals als Soldatin im Irak stationiert war und die jetzt zur Rede stehenden Geheimdokumente übermittelt hat. Insofern waren wir relativ früh ziemlich beeindruckt, was sich da tut, und waren sehr neugierig, als wir Julian Assange das erste Mal getroffen haben.
Gleichwohl unterliegen sich ja und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch der journalistischen Sorgfaltspflicht. Wie gehen denn Sie, wie gehen Medien wie Die Zeit und Der Spiegel zum Beispiel denn damals und heute journalistisch um mit einer Plattform wie WikiLeaks?
Ja, das hat immer schon so den kleinen Unterschied zwischen klassischen traditionellen Medien und Redaktionen ausgemacht auf der einen Seite und WikiLeaks auf der anderen Seite. Wir haben immer den Standpunkt vertreten, solche Dokumente können nur der Anfang einer Recherche sein. Ein Dokument spricht eine gewisse Sprache, aber es ist nie objektiv, es muss immer zum Leben erweckt werden, es braucht vor allem Kontext, Einordnung. Manchmal stehen auch schlicht falsche Dinge in solchen Vermerken von Soldaten des Pentagon drin. Sodass wir immer darauf beharrt haben zu sagen, wir müssen das Ganze anreichern mit Recherche drumherum. Und nicht alles, was in solchen Dokumenten enthalten ist, gehört auch publiziert. Um mal ein Beispiel zu geben, in den Kriegstagebüchern aus Afghanistan, die damals publiziert wurden, steckten jede Menge Namen von Informanten der US-Armee. Also Leute aus Afghanistan, die beispielsweise über die Taliban informiert haben. Diese Namen, wenn sie denn publiziert würden und bekannt würden, würden das Leib und Leben von den Personen beschädigen und gefährden. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, nein, es gibt bestimmte Linien, wir wollen bestimmte Dinge schwärzen, weil wir nicht das Leib und das Leben von einem Informanten gefährden wollen. Und da war Julian Assange am Anfang sehr rigide und hat gesagt, wir haben einen Grundsatz bei WikiLeaks, alles muss raus, jede Information muss eins zu eins rausgehen. Und da haben wir lange darüber diskutiert, auch gestritten mit ihm, auch über Wochen gestritten. Und am Ende hat sich dann schon die Betrachtungsweise von uns Journalistinnen und Journalisten, die mit ihm gearbeitet haben, durchgesetzt. Und bis heute sind nicht alle dieser Informationen veröffentlicht worden.
Kritiker sagen, dass bei WikiLeaks die Kontrolle, ob die veröffentlichten Dokumente auch authentisch sind, nur mangelhaft erfolge. Haben Sie denn als Journalist diese Kontrolle zum Beispiel damals leisten können?
Wir haben zum Beispiel das Pentagon konfrontiert und später danach auch das State Department und das Weiße Haus und versucht, über die Authentizität des Materials zu reden. Und wir haben Reporter losgeschickt, die in Afghanistan unterwegs waren, die im Irak unterwegs waren, die versucht haben, on the ground, also am Boden, die Dinge zu überprüfen. Und ich glaube, so ergibt sich am Ende dann ein relativ dichtes Bild. Und ich glaube auch, dass damals Julian Assange verstanden hat, dass das reine Publizieren von einem rohen Dokument nicht alles ausmacht. Und er hat ja dann auch angefangen, von sich aus bestimmte kontextualisierende Geschichten dazu zu tun. Und es ist gewissermaßen der Linie der Medien, mit denen er zusammengearbeitet hat, gefolgt.
Wenn nun Julian Assange wegen seiner Arbeit für WikiLeaks, die auch für Ihre Arbeit eine Rolle gespielt hat, wie wir ja jetzt auch schon beredet haben, in Auslieferungshaft sitzt und mit einem Prozess und womöglich mit einer astronomisch hohen Gefängnisstrafe rechnen muss, wie bedroht fühlen Sie sich dann selbst?
Ich halte das für ein fatales Signal und ich fürchte, dass es genau so von der US-Justiz auch gemeint ist. Als ein solches Signal, was ganz eindeutig sagt, hört auf, uns auf die Finger zu gucken, hört auf, mit geheim klassifizierten Dokumenten zu arbeiten. Wer auch immer dies tut, der muss damit rechnen, für lange, lange Zeit, für Jahrzehnte womöglich ins Gefängnis zu gehen. Und das ist schon die Axt an einer der Wurzeln der Demokratie. In einer Demokratie ist die Aufgabe der Medien, der Journalisten, der Presse, genau diese Form der Kontrollinstanz, also das Checks and Balances, dass da eine unabhängige Instanz schaut, was macht die Regierung? Wie ist dieser Kriegseinsatz im Irak abgelaufen? Wie viele Tote gab es da? Was macht das State Department in der Diplomatie? Und wenn es dort Versäumnisse gibt, wenn es dort Skandale gibt, wenn es dort Fehlverhalten gibt, dann muss die Presse unabhängig dazu in der Lage sein, darüber zu berichten. Es ist geradezu konstituierend für eine freie Demokratie. Wenn aber in diesem Fall ein solches Signal gesandt wird, dass also Medienhäuser, publizistische Plattformen wie WikiLeaks verfolgt werden, weil sie mit diesen geheimen Dokumenten gearbeitet haben, dann ist das Signal wirklich, dass diese Checks and Balances nicht gewollt sind. Dann sagt die Exekutive, die Regierung, ihr könnt uns nicht kontrollieren, ansonsten verfolgen wir euch bis in den letzten Winkel.
Wir haben diese Ausgabe der Sendung von HR2 Kultur der Tag mit der Schlagzeile überschrieben, wenn Staaten zu Tätern werden. Sie, Herr Stark, haben im Jahre 2011 ein Buch als Co-Autor veröffentlicht mit dem Titel Staatsfeind WikiLeaks. Meinen Sie das Wort Staatsfeind in diesem Fall als Kompliment?
Naja, Assange hat immer von sich aus gesagt, wir sind der Geheimdienst des Volkes und hat sich damit klar abgegrenzt gegenüber der Macht von Regierungen. Und er hat natürlich immer die USA als die mächtigste Nation der Welt dabei auch vor Augen gehabt. Seine Sicht der Dinge war immer, es muss eine Art Gegenmacht von unten geben, die jeder Mann und jeder Frau offen steht. Daher dieses Grundprinzip der Einsendung an WikiLeaks. Jeder Informant kann Dokumente dort einsenden und WikiLeaks macht sich gewissermaßen zum publizistischen Anwalt der Informanten, indem es dieses Material dann unzensiert veröffentlicht. Und damit hat er natürlich eine gewisse feindliche Position, man könnte auch etwas milder sagen, eine sehr kritische Position gegenüber Staaten eingenommen. Und ich fürchte, genau dieses Konzept wird ihm jetzt zum Verhängnis.
Was bedeutet also der Fall Assange, je nachdem, wie er sich weiterentwickelt, für den investigativen Journalismus insgesamt?
Naja, die US-Justiz versucht ja diese etwas schizophrene Zweiteilung. Wir haben von Jay Johnson gehört, der sagte, WikiLeaks, Assange ist gar kein Journalist. Also zu sagen, WikiLeaks einfach abzuspalten, weil die US-Justiz sonst auch weiß, dass sie die New York Times oder den Guardian oder Journalisten des Spiegel und mich unter anderem auch anklagen müsste. Für den Fall, dass diese Anklage durchgeht, fürchte ich Schlimmstes. Wahrscheinlich wäre der Protest sehr viel höher, wenn es einen Journalisten der New York Times getroffen hätte. Bei Assange profitiert natürlich die US-Justiz auch davon, dass er in vielen Stellen weitlich unpopulär geworden ist. Gerade in Amerika gibt es relativ wenig Rückhalt für ihn. Ich glaube, man muss klar sagen, Assange ist an dieser Stelle publizistisch tätig geworden, mindestens wie ein Publizist. Ihm gebühren das First Amendment, die Rechte der amerikanischen Verfassung. Und jeder Journalist und jeder Publizist, egal ob er Assange mag, egal ob er Assange eine angenehme, eine sympathische Figur findet oder nicht, sollte an dieser Stelle aufstehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit und ehemaliger US-Korrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Vielen Dank. Wenn Staaten zu Tätern werden, der Fall Assange. Das war der Tag in HR2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.